erneuert. Ja? Das waren die Fragen, die waren alle gestellt. Hat er vor allem gefragt, können wir nicht von der Ostkirche lernen, die auch ganz streng ist, zeige ich gleich noch einmal. Und er hat sich da unten hingesetzt in die Bank und oben auf der Kanzel standen die betroffenen Leute. Kennen Sie den Namen Kardinal Kaspar? Haben Sie sicher schon einmal gehört. Der hat eine Rede gehalten im Konsistorium, wo die Kardinäle versammelt waren, bevor diese Familiensynode losging. Und das ist veröffentlicht, der ganze Text im Wortlaut. Und ganz hinten in der Rede sagt der Kardinal Kaspar, ja, er war Bischof in Rottenburg, Stuttgart vorher, und er sagt, liebe Mitbrüder im Kardinalsamt, vergesst nicht, wir hier alle sind unbetroffene alte Männer. Ja. Keiner von uns ist verheiratet, keiner von uns ist geschieden, ja, sehen Sie, keiner hat wieder geheiratet. Wie wollt ihr wissen, wie diese Menschen in einer solch schwierigen Situation das Evangelium leben und wir es versuchen zu leben und was die sich jetzt wünschen für die Pastoral? Und deswegen diese Befragung. Eine ganze Synode ist dann gewesen und jetzt dann diese zweite Familiensynode 2015. Und da kommt es zu dieser pastoralen Wende, wo die katholische Kirche sehr stark von der orthodoxen Kirche gelernt hat. Geschichte ist schon klar, 1054 haben wir uns getrennt von der orthodoxen Kirche. Bis dahin sind wir gemeinsam marschiert, die byzantinische Tradition und die römisch-westkirchliche Tradition, die sich in dieser Frage unterscheiden. Die Ostkirche hat ein doppeltes pastorales Prinzip bis heute von Anfang an. Und wir sagen, natürlich steht im Evangelium und schon in der Genesis, was war Gottes Traum, wenn Mann und Frau einander verbünden, dann sollte aus Romeo und Julia Philemon und Baucis werden. Das kann man jetzt noch einmal so sagen. Das heißt, die Bibel steht und das Wort Jesu steht eigentlich am Anfang, so wie Gott Mann und Frau erschaffen hat, war das einfach angelegt auf eine lebenslange, verbindliche Treue. Ja? Und da können wir keinen Buchstaben abziehen davon, sagt die Ostkirche, sagt auch der Papst, wir wollen daran nichts ändern. Wir sagen das und erzählen das den Leuten, dass wir gar keine Absicht haben, hier Abstriche zu machen und das nur auf Erlebnisepisoden zu reduzieren. Aber, und das ist das zweite Pastoralprinzip der Ostkirche, was ist, wenn es bei einem Mitglied der orthodoxen Kirche nicht gut geht, wenn eine Ehe zerbricht? Was macht dann der Bischof? Und dann sagen die, der Bischof ist wie ein Hausvater. Er ist verantwortlich für das Wohl seiner Mitbewohner in diesem Haus Gottes. Und er muss zusehen, dass auch wenn noch jemand so schuldig wird, dass nachher das Leben wieder weitergeht. Oikos ist das Haus. Das Prinzip heißt Oikonomia, das ist die Pflicht des Hausvaters für die Mitglieder zu sorgen. Und da sagen die dann seit der frühen Zeit an, dass es ein Leben im Frieden gibt und dass es manche Gesetze gibt, die man zwar streng vertreten muss, aber dass es Situationen, einzelne Fälle gibt, wo man das Gesetz nicht einhalten kann. Und dann beruft sich zum Beispiel der Patriarch Bartholomäus, der uns das an der Wiener Universität erklärt hat, weil er das Ehrendoktorat bekommen hat, und er hat gesagt, schaut doch Jesus an. Das ist ein gutes Beispiel. Und er hat gesagt, das oberste und heiligste Gebot, das man in Israel kannte, war die Heiligung des Sabbats. Das Sabbatgebot. Und natürlich haben die Schriftgelehrten damals gesagt, das darfst du auf keinen Fall verletzen. Und dann geht Jesus her und heilt demonstrativ am Sabbat. Und als sie dann zur Rede stellen, sagt er, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Wenn Sie das gelesen haben, wissen Sie, was Oikonomia ist. Es gibt einzelne Situationen, wo die Anwendung des Gesetzes mehr Schaden bringt, als es den Menschen hilft. Haben Sie den Satz nochmal? Wo die Anwendung des Gesetzes mehr Schaden bringt, als es diesen konkreten Menschen hilft. Jetzt haben Sie alles drinnen, was ist die Lösung von Papst Franziskus oder sein Lösungsvorschlag ist, aber vorher gab es ja natürlich noch große Auseinandersetzungen, weil die einen auf der Familiensynode, die haben gesagt, nur Strenge, nur Akribie. Ja? Also Sie kennen die Leute, das ist der Josef Ratzinger gewesen, als Chef der Glaubenskongregation, als Papst auch noch, dann sein Nachfolger Gerhard Ludwig Müller, dann Johannes Paul II., hat ein eigenes Schreiben geschrieben, und sagt, ja, wir haben dieses Gesetz, und eine zweite Ehe ist ein objektiver Widerspruch zur Treue der Ersten, zum Treueversprechen der ersten Ehe, was ja alles stimmt, ja, ist ein objektiver Widerspruch. Und deswegen können die nicht zu den Sakramenten gehen, es sei denn, und jetzt sage ich es Ihnen ein bisschen salopp, diese zweite Ehe hört auf, eine Ehe zu sein. Dann hat der Johannes Paul II. Die Schnapsidee gehabt und hat gedacht, diese zweite Ehe ist keine mehr, wenn sie sich der ehelichen Akte enthalten. Also genau genommen der Akte enthalten, die Eheleuten vorbehalten sind. Okay? Jetzt können Sie selber prüfen, also ich treffe dann immer Ehetherapeuten, die gesagt haben, wenn das Eheleute tun, das ist die Anleitung zur Neurose, das ist der Anfang vom Ende der zweiten Ehe. Ja? Und die haben gesagt, das ist eigentlich ja, ganz ein seltsamer Vorschlag, den der Papst da macht, der ist am Reißbrett entwickelt, aber nicht im Buch des Lebens entstanden, ja? Nicht in der Auseinandersetzung mit der Realität des Lebens. Und da gibt es jetzt eben diese andere Tradition, die man bei der Orthodoxie lernt, das ist unser Altkardinalkönig, der schon 1963 gesagt hat, wir müssten da lernen bei der Ostkirche, sein Weihbischof Helmut Grätzl, der ja nur sehr mutig am Leben ist, der hat damals sehr viel mitgearbeitet, dann waren das die drei oberrheinischen Bischöfe, die dasselbe gesagt haben. Und was haben die gesagt? Und zwar waren die bei einer Synode eingeladen von Johannes Paul II. Und da wusste der Kardinal schon, der Johannes Paul II. Wird da nichts ändern in Richtung orthodoxe Kirche. Und dann sind sie nach Hause gefahren und bevor der Papst Johannes Paul II. Sein Schreiben herausgebracht hat, Familiaris Consortium, hieß das dann nachher, haben sie eine Erklärung der österreichischen Bischöfe herausgegeben. Man muss sich das vorstellen, nicht? Die greifen dem Papst vor und sagen, also grundsätzlich gibt es keine Zulassung, Akribie, es sei denn, dass im Gespräch mit einem erfahrenen Seelsorger eine Lösung gefunden wird im Einzelfall. Man schaut sich die einzelne Geschichte an und schaut, wie ist das jetzt bei dieser einzelnen Geschichte zu bewerten und kann man da nicht eine Lösung finden. Dann sind bestimmte Kriterien aufgestellt worden. So, das waren die Wiener Bischöfe, die österreichischen Bischöfe, und dann waren das die Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz, Sie sehen, Kaspar und Lehmann sind beide alle Kardinäle dann nachher geworden, weil Ratzinger hat ihnen das verboten, das zu machen. Die haben gehorcht, ja, damals noch, 1994. Und dann kommt Franziskus und sagt, also darüber müssen wir jetzt noch einmal reden. Und dann ist das sozusagen unter Franziskus entschieden worden mit Familiaris Consortio, übrigens Erzbischof von Wien, schön, man hat dieses Dokument dann veröffentlicht, weil er natürlich in der Familiensynode so heftig mitgearbeitet hat. Und hier haben Sie das Buch, das auf Ihre Toilette gehört. Ja, also Freude der Liebe heißt das auch noch dazu. Und wie schaut jetzt die Lösung aus? In ganz wenigen Schritten, das ist sehr einfach. Das erste ist, der einzelne Mensch muss anhand des Evangeliums in seinem Gewissen die eigene Lage vor Gott klären. Ja, da ist eine Ehe zerbrochen aus Schulden und Tragik. Da hat sich eine neue Beziehung entwickelt und da muss diese einzelne Person einmal in der letzten Einsamkeit wirklich mit dem Evangelium in der Hand klären, wie stehe ich vor Gott da, hat mir Gott vergeben, hat er mir nicht vergeben. Es ist sehr interessant, dass einer der Bischöfe, die für Papst Franziskus kein gutes Wort jetzt hinterher gefunden haben, einmal geschrieben hat, ja, mag ja sein, dass Gott vergibt, aber die Kirche kann nicht vergeben. Ein schlechter Satz, der ist ganz miserabel. Der erinnert mich an die Wildwestfilme, Gott vergibt Django, aber nie. Ja. Daran kann man sich das merken, aber das geht nicht. Wenn wirklich jemand überzeugt ist, dass Gott vergibt, dann muss das auch für die Kirche Bedeutung haben. Ja. Damit sich da jemand nicht täuscht, sagt der Papst, muss ein erfahrener Seelsorger auf diesem Weg eine Begleitung geben. Also entscheidend ist das Urteil des Einzelnen in seinem Gewissen, wo er sich mit Gott auseinandersetzt. Das ist der Raum des Heiligen Geistes, ein ganz heiliger Raum, der Raum des Gewissens. Der Papst sagt ausdrücklich, die Kirche kann das Gewissen der Menschen ja formen, aber sie kann man nicht ersetzen. Ja? Man kann das Gewissen eines Menschen als Kirche nicht ersetzen. Hätten wir manchmal gerne gemacht, aber geht nicht. Aber es gibt, und das verstehen Sie auch sofort, ich sage es Ihnen ein bisschen salopp, Es gibt die Gefahr, dass mein Erkennen, mein persönliches, verschattet ist durch Interessen, durch Selbstgefälligkeiten, durch Narzissmus, durch schön dastehen wollen und sagen, ich regne das gut ein, ich bin ja nicht schuld, ja, es ist immer nur der andere schuld, ich habe keine Fehler gemacht. Das kann man sich alles mal zunächst ja auch sagen. Mir hat einmal eine Frau gesagt, jetzt bin ich geschieden, dabei habe ich gar nichts gemacht. Mir ist dann das so rausgerutscht. Ich habe gesagt, das wird es gewesen sein. Ich habe gar nichts gemacht, das ist zu wenig, nichts zu tun. Verstehen Sie? Kann auch entschuldigt werden. Sie haben das im Sündenbekenntnis heute drin, dass wir durch Unterlassung manchmal schwerer schuldig werden, als durch das, was wir Falsches machen. Die Unterlassung der Solidarität, zum Beispiel gegen Asylsuchende, ist auch ja eigentlich etwas, was uns schuldig machen kann. Also deswegen sagt der Papst, es wäre gescheit, wenn sich da jemand mit einem erfahrenen Seelsorger ausreden kann. Wer ist ein erfahrener Seelsorger oder eine erfahrene Seelsorgerin? Wer kann ja auch sein. Wer ist das? Was für Erfahrungen muss der haben? Der Papst schreibt im Familiares Konsortium eine Menge von Fragen, die man da durchgehen könnte. Ist da alle Schuld aufgearbeitet? Lebt man wieder mit der Kirche zusammen? Möchte man wieder in die Spur des Evangeliums zurück? Möchte man die Kinder gläubig und religiös erziehen, die man jetzt hat? Also das sind alles so ganz praktische Fragen, die auch unter Kardinal König von Helmut Kretzel im Wiener Priesterrat schon gestellt worden sind. Ist fast 1:1 abgeschrieben. Da hat der Kardinal von Wien sehr gut gearbeitet auf der Familiensynode, muss man ihn kirchenhistorisch bescheinigen. Also ein erfahrener Seelsorger. Und dann als letzter Schritt noch, und das macht der Bischof Elbst, der hat mir das erzählt, er sagt, ja, da haben Sie eh so ein paar Fragen gestellt, ja, wie Sie sich gegenüber Ihren Kindern verhalten haben, wann ist die eheliche Vereinigung in Krise geraten, gab es Versuche der Versöhnung, wie ist die Situation des verlassenen Partners, der Partnerin, welches Vorbild sind Sie für die Jungen, die sich auf die Ehe vorbereiten und so. Und Fragen wie diese sollten miteinander besprochen werden. Und wir sollten einen Heilungsweg gehen miteinander, dass die Wunden, die geschlagenen, die alten Wunden der ersten Ehe, der zerbrochenen, dass das geheilt wird. Und dann sollte eigentlich der Bischof hergehen und sagen, wenn die weit genug sind, dann bescheinige ich, dass eine solche Person jetzt wieder voll am Leben der Kirche sich beteiligen kann. Auch unterwegs, 351, die berühmte Fußnote, weiß man, dass der Papst das schlauerweise in eine Fußnote versenkt hat, ja, dass man auch unterwegs schon das Heilmittel der Kommunion empfangen kann, auf diesem Heilungsweg schon. Das hätte Familiares Consortio Johannes Paul II. Nie geschrieben, das hat es immer verboten, es sei denn, dass man auf die ehelichen Akte verzichtet, aber Franziskus redet davon nicht, sondern er sagt, auf dem Weg der Heilung kann das Heilmittel der Eucharistie durchaus auch eine Hilfe zur Heilung sein. Aber am Ende des Weges, glaube ich, sollte dann der Bischof sagen können, also jetzt bist du wieder voll aufgenommen in die kirchliche Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, für die Sicherheit einer kirchlichen Gemeinde auch ganz gut, von der Orthodoxie zu lernen. Und das hat die katholische Kirche, glaube ich, sehr gut probiert. Natürlich gibt es jetzt Bischöfe, die sagen, der Papst ist ja überhaupt noch katholisch. Sie sehen diese tolle Karikatur, Papst redet von der Liebe und vom Erbarmen. Und diese amerikanischen Bischöfe sind noch ganz festgelegt auf die moralischen Fragen wie Homosexualität, no gays und keine Frauen in der Kirche, no women, ja, und dann Abortion und Birth Control und so weiter. Und dann sehen Sie ja auch, es haben vier Bischöfe jetzt einen öffentlichen Brief geschrieben an den Papst. Er sollte doch genauer erklären, dass er nicht die Lehre der Kirche verrät. Aber der Papst ist da cool und sagt, lest einfach das Dokument, dann versteht ihr das schon. Ja, ich denke, da war, ist in dieser Frage auch ziemlich cool. Das ist ja sehr interessant, dass dieselben Bischöfe natürlich unter Johannes Paul II. Nie gewagt hätten, dem Papst eine Frage zu stellen, dieser Art. Nicht? Die waren sowas vom Papst treu, aber nur solange es ihnen gefällt. Sind die Konservativen papsttreu, aber Papst Franziskus hat das ein bisschen elegant gelöst. Sie sehen auch diese wunderschöne Karikatur, hat das ganz gut gemacht. Übrigens, diese Karikaturen finden Sie auf meiner Homepage alle, ja, kennen Sie schon meine Homepage, www.worldwidewahnsinn.zulinder.org, und da finden Sie 260 tolle Karikaturen über Papst Franziskus mit dem Cembalo-Konzert von Franz Sebastian Bach untergelegt, dauert 18 Minuten und Sie werden sich vor Lachen nicht mehr zurechtfinden auf meiner Homepage. Oder in dem Buch Auslaufmodell sind 40 davon abgedruckt, das glaube ich haben Sie auch hinten. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mir jetzt so geduldig zugehört haben. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen was Neues gelernt haben und Ihnen ein paar Zusammenhänge, ein paar Lichter aufgegangen sind, und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann stellen Sie die auch. Nützen Sie die Chance, in der Schweiz hat mir jemand einmal gesagt, man soll die Kuh melken, solange sie auf der Weide steht. Ich stehe jetzt noch. Alles klar geworden, ja? Es war alles kinderschwer, geben Sie es zu.
Alles klar.